Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongstar Versprochen. Hier gibt's ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge in seltsamen Zeiten. Zur ersten Folge von Versprochen, dem Kongstar-Podcast für den mobilen Lifestyle. Also ich bin da, Bianca Hauder, und ich habe auch wie versprochen einen Gast. Einer, der mir auch wirklich gegenüber sitzt, aber anders als sonst, nämlich natürlich 2 Meter entfernt. Auch wir halten hier natürlich selbstverständlich die Regeln ein. Und mit großer Sicherheit kennt ihr ihn auch. Er ist Sportler, er ist 4-facher Europameister, Mannschaftsweltmeister und 2-facher Olympiateilnehmer. Diesen Sommer wäre es das 3. Mal gewesen. Und das alles im Säbelfechten. Und zudem ist er Vorsitzender des Vereins Athleten Deutschland und setzt sich für faire Verhältnisse im Sport ein. Es freut mich, dass du da bist, dass du hergekommen bist. Willkommen, Max Hartung.
Hi, ich freue mich auch.
Wie schön das wirklich ist, mal wieder eine andere Person zu sehen als meinen eigenen Freund.
Das stimmt, ja. Also gut, bisher vertragen wir uns noch ganz gut, meine Freundin und ich, in der Wohnung. Aber ich freue mich dann auch manchmal rauszukommen.
Ja, ihr sitzt da zusammen, ne, in Quarantäne die ganze Zeit.
Wir waren 2 Wochen zusammen in Quarantäne, weil sie jemanden getroffen hat, der positiv getestet wurde. Mhm. Deswegen waren wir 2 Wochen dann wirklich in der Wohnung. Aber jetzt, wo die Sonne ist und wir wieder vor die Tür kommen, das tut schon gut.
Das ist erstens total absurd, dass so viel Sonne draußen ist, finde ich. Man fühlt sich immer so wie unter einer Glocke und man darf nicht raus. Und wenn man dann noch in Quarantäne ist, ist das ja nochmal ein ganz anderer Zustand. Wie hart war das für euch?
Es war natürlich ungewohnt, aber irgendwie ist ja alles, spielt ja alles verrückt. Also ich wäre eigentlich jetzt gerade genau in der Olympia-Vorbereitung gewesen, jeden Tag mit 2-mal Training und dann ist irgendwie die ganze Welt so auf eine Bremse getreten. Deswegen war es komisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatte ich ja unheimlich viel zu tun als Athletenvertreter. Also die Sportpolitik ist nicht so ohne weiteres stehen geblieben. Die Olympischen Spiele waren ja geplant weiterhin, dass sie stattfinden. Und da habe ich mit meinem Verein, mit Athleten Deutschland viel mitgearbeitet und auch wahnsinnig viel zu tun gehabt. Obwohl ich zu Hause war, ist es nicht langweilig geworden.
Bevor wir dazu kommen, sprechen wir selbstverständlich drüber. Kommen wir nochmal privat zu dir nach Hause. Denn wie man auf Instagram ja mitverfolgen kann, geht's euch beiden sehr blendend, deiner Freundin und dir. Sie spielt auf jeden Fall fantastisch Geige und du probierst dich am Klavier. Wie geht's voran?
Es geht sehr, sehr schleppend. Also sie hat da sehr, sehr viel Geduld gehabt und ich habe auch ja, so ein klein bisschen gefuscht und mir so Mini-Tesafilmstreifen auf die Tasten geklebt, die ich drücken sollte.
Das hatte ich auch mit dem Keyboard.
Ja, das hat geholfen. Ja, also ich weiß nicht, ob da noch eine große Musikkarriere nach meiner Fechtkarriere, ich glaube, das Tor steht mir nicht offen, aber es hat viel Spaß gemacht und sie ist.
Aber du machst auch weiter, oder? Kampfgeist und so.
Auf jeden Fall. Also sie ist halt einfach wahnsinnig musikalisch und kann mir da ein bisschen was beibringen und das ist einfach auch schön, also zu sehen, wie jemand anders einfach mit dem Musikinstrument, also mit der Geige oder dem Klavier, da einfach was rausholen kann. Und wenn da Musik zu Hause läuft, das hat auch irgendwie ein bisschen Lebensqualität mit beigetragen in unsere Quarantäne.
Also ich sehe da noch Karriere. Ich habe deine Tidal-Playlist mal durchforstet. Die Foes, die Chili Peppers, Kraftklub. Was probierst du?
Ich glaube, ich bleibe erstmal bei meinem 3-Tasten Werk, bevor ich da mich an so schwierige Songs ranmache. Vielleicht irgendwann, wenn es wirklich musikalisch weitergeht, so On the Bridge von Red Hot Chili Peppers zu spielen, das wär schon geil. Aber da muss auf jeden Fall jemand anders dazu singen.
Wer hilft dir denn mehr, die Akkorde drauf zu schaffen? Deine Freundin, wie du es auch gerade erklärt hast, oder die Disziplin als Sportler?
Ja, auf jeden Fall meine Freundin, die mir das zeigt. Ich habe jetzt auch wirklich, es wäre jetzt übertrieben zu behaupten, ich hätte jetzt irgendwie musikalisch wahnsinnig viel geschafft. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich mich dann einmal so richtig ransetze, das ist eigentlich mit allem, was ich so anpacke, wenn ich da einmal mich festbeiße, dann will ich es auch richtig machen und dann lasse ich da irgendwie nicht mehr locker.
Jetzt mal vielleicht auch auf heute die letzten Tage bezogen. Wie sieht denn dein Alltag im Moment so aus? Also wenn du keine Interviews gibst, wie ist das? Weil als Sportler wärst du ja jetzt auch ganz viel unterwegs.
Genau, das ist ganz ungewohnt. Wir sind ja eigentlich sonst alle 2 Wochen eigentlich bei einem Weltcup irgendwo in der Welt unterwegs. Jetzt bin ich schon seit 4 Wochen in Deutschland. Das ist also jetzt in der Zeit ganz ungewöhnlich für mich. Und ich kann jetzt, wo ich wieder vor die Tür gehen kann, zum Glück schon wieder ein bisschen trainieren. Also das habe ich gemacht. Jetzt viel so Treppen und Bergläufe gemacht draußen. Das ist halt schön, wenn man wieder in der frischen Luft und in der Sonne ist. Ein bisschen Krafttraining konnte ich auch schon wieder machen. Also das bleibt jetzt so ein rudimentäres Programm. Und dann habe ich halt überlegt, was kann ich machen, um vielleicht auch anderen Leuten ein bisschen zu helfen jetzt in der Zeit. Und da liegt natürlich das Fechten nahe. Ich habe angefangen mit einem Trainingskollegen von mir, Videos aufzunehmen,
Matthias,
vor allem
ne?
Matthias Szabo, genau, mit dem ich auch den Podcast mache, er ist demaskiert und mit dem Format haben wir jetzt auch.
Es ist ein großartiger Podcast, man muss es ganz kurz mal erklären, es ist eigentlich ein Podcast, der ein Tagebuch sein sollte, hinführend, hier Olympia 2020, was natürlich nicht jetzt stattfindet.
Genau, also wir haben so ein bisschen, erzählen so ein bisschen die Geschichte, wie sich das für uns anfühlt, weil bei Fechten ja auch häufig nicht so viel berichtet wird, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, bis diesen Sommer sollte das Ganze gehen und jetzt sind wir natürlich irgendwie, die Olympischen Spiele sind verschoben über ein Jahr. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, weil das ja eine schöne Dramaturgie eigentlich hatte. Wir haben uns gerade für die Olympischen Spiele qualifiziert und wären jetzt so in den letzten Zügen der Vorbereitung gewesen. Und davon wollten wir erzählen. Und jetzt ist auf einmal der Weg sehr viel länger geworden. Und genau, wir haben die Produktion aber trotzdem hochgefahren, eben mit diesen Trainingsvideos. Also wir haben uns da jetzt, wir haben uns da getroffen. Matthias hat Material angeschafft, um das auch ordentlich aufnehmen zu können und haben versucht, so Videos zu konzipieren für fechtinteressierte Anfänger oder halt die schon in Vereinen angemeldet sind, die jetzt gerade nicht hin können, dass man halt einfach nachmachen kann, was man relativ einfach zu Hause einfach Fernseher anmachen und irgendwie da mit uns in Fechtschritten vor und zurück und es gibt auch...
Ich hab's probiert.
Wirklich? Ja,
ja, ich habe es probiert. Ich habe das erste Video angeguckt und wir haben es auf den Beamer geschmissen.
Ja.
Und ich war dann beim Aufwärmen und den Kniebeugen und solchen Dingen und dachte, ach, kriege ich auch hin.
Das ist cool. Ja, das ist nämlich total schwer einzuschätzen für uns, weil wir ja irgendwie jeden Tag seit... dem wir klein sind, in der Sporthalle sind, was so die Schwierigkeitsgrade betrifft, wo manche Übungen von der Koordination oder der dem Gleichgewicht vielleicht knifflig sind für Leute, die nicht so regelmäßig solche Sachen machen und welche gut gehen. Aber das freut mich zu hören, dass du da mitmachen konntest.
Aber man kann es ja in den nächsten Tagen auch immer wieder ausprobieren. Man hat ja doch ein bisschen Zeit. Lass uns nochmal zu Olympia zurückkommen, erstmal darüber sprechen. Die Olympischen Spiele sind abgesagt. Warum genau hast du für dich entschieden, vor den Olympischen Spielen schon zu sagen, Olympia geht dieses Jahr für mich nicht?
Ja, das hing sicher mit meiner Situation zusammen. Also ich war ja schon eine Woche vorher, bevor ich da im aktuellen Sportstudio zugeschaltet war, in Quarantäne und habe einfach versucht, mir ein gutes Bild zu machen. Also ich habe ganz viel recherchiert, Nachrichten geschaut, und auch mit Leuten gesprochen, die vielleicht nicht so jetzt selber aus dem Sport kommen, die nicht gerade irgendwie noch versuchen, ihr Training zu machen, sondern eben mit Leuten, die jetzt gerade Sorge haben, dass ihr Betrieb zumacht, die nicht vielleicht ihre Familien, ihre Großeltern sehen können. Und da hat sich irgendwie bei mir das Bild immer stärker, ist irgendwie deutlich geworden. Das kann ja nicht sein, dass die ganze Gesellschaft gerade so auf Hold ist und dass wir wirklich bei rudimentären Sachen so harte Einschnitte machen, dass ich dann sage, ja gut, aber mein Training und mein Training mit den Trainingspartnern jetzt für Olympischen Spiele, das ist wichtiger als alles andere.
Also du hast dich erstmal ein bisschen unwohl gefühlt und gesagt, was passiert denn da, warum sagt der IOC nicht ab?
Genau, ich hatte das Gefühl in dem Moment dann, also die Zeichen sind so klar und alle, mit denen ich gesprochen habe, die sich auskennen in dem Bereich, sowohl im Sport als auch jetzt irgendwie aus dem Bereich der Medizin, haben gesagt, ja, das liegt doch auf der Hand. Also wir können nicht in ein paar Monaten die ganze Welt zusammenziehen mit 2 Millionen Zuschauern, mit 11.000 Sportlern in diesem Dorf. Das ist absoluter Unsinn, auch darauf hin zu trainieren und so zu tun, als würde das gehen. Das wirft auch ein falsches Bild und wir Sportler erwecken damit vielleicht auch einen falschen Eindruck als Vorbilder für andere, so nach dem Motto, ja, ist alles halb so wild, ist ja nur so eine schlimme Grippewelle, so in der Art, wir können schon irgendwie weiter trainieren. Und da habe ich halt gedacht, ich warte jetzt nicht, bis das IOC, hinter welchen Abwägungen auch immer, die ich nicht nachvollziehen kann, eine Entscheidung trifft, sondern ich kommuniziere das für mich, was ich beobachte, nämlich es hat keinen Sinn, es ist auch nicht die richtige Entscheidung, jetzt weiter zu trainieren und sich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten. Ja, und dann war ich sozusagen auch befreit von dieser Wartestellung, dass das IOC für mich eine Entscheidung treffen sollte, sondern habe halt gesagt, wenn es stattfindet, und das hätte ja möglich, also ich hätte es für sehr unwahrscheinlich gehalten, aber es hätte ja in irgendeinem Szenario vielleicht sein können, wenn es stattfindet, ich bin nicht dabei, ich kann das nicht gutheißen gerade.
Also erstmal ist das natürlich eine unfassbare Haltung, sehr mutig, dass du das gemacht hast, auch einfach stellvertretend für sehr viele Sportler in Deutschland und auf der Welt. Wie sehr hat dich das denn dann trotzdem getroffen, dass die Spiele wirklich endgültig abgesagt wurden? Weil das ist ja auch schon ein Kindertraum und es steht ja für was, die Olympischen Spiele auszuführen.
Ja, ich hatte natürlich vielleicht dadurch ein bisschen Vorsprung, dass ich mich mit dem Gedanken schon auseinandergesetzt habe. Aber ich meine, wir haben jetzt 4 Jahre lang wirklich hart dafür gearbeitet und haben diese Qualifikation auch mit der Mannschaft jetzt noch zusammen geschafft, kurz vorher. Also es war so ein Wechselbad der Gefühle irgendwie, also wo wir uns qualifiziert haben, wo ich eigentlich hätte, keine Ahnung, da hätte es eigentlich eine fette Party geben müssen. So, das war so eine Erleichterung, dass wir diese Etappe geschafft haben.
Die Fotos kann man auch bei dir auf dem Instagram-Account sehr schön angucken.
Da sieht man das und da sieht man auch sozusagen die Freude, aber die war da schon getrübt oder so ein bisschen vermischt, weil einer von meinen Teamkollegen und ein wirklich guter Freund, Benedikt Wagner, hatte sich beim gleichen Wettkampf die Patellasehne gerissen, also eine schlimme Verletzung. Und der hat einfach die letzten Jahre einfach auch wahnsinnig gut mitgefochten. Der Mannschaft hat das mitverdient und der hat sich von vor diesem Mannschaftstag verletzt. Und da habe ich natürlich dann befürchtet, der ist jetzt auch erstmal raus. Wir können nicht so, wie ich gehofft hatte, in Japan irgendwie so unsere gemeinsame Abschiedsfeier auch ein bisschen von der Sportkarriere so geben.
Und man bangt immer, dass derjenige gesund wird bis dahin.
Genau, das war vielleicht nicht unmöglich, aber es sah sehr schlecht aus. Mhm. Also es ist so, das ist ein ganz, ganz dickes Band, was so unter die Kniescheibe hält sozusagen. Das ist fürs Fechten, man kennt ja diese Ausfallschritte vielleicht, ne? Also da läuft sozusagen die ganze Kraft zusammen und wenn das durch ist, das war gerissen bei ihm, bis das wieder heilt, das dauert lang. Und deswegen war da schon irgendwie, also bei dem Wettkampf, wo zum einen mein Teamkollege verletzt war, zum anderen, wo wir aber auch in Luxemburg gestartet sind. Wir hätten eigentlich in Padua antreten sollen. Das wurde dann verschoben nach Tauberbischofsheim. Mhm. Da hat dann das Gesundheitsamt auch wieder den Daumen runter gemacht und dann waren wir in Luxemburg. Es gab Fieberkontrollen, also Temperaturkontrollen im Eingang. Es gab keine Zuschauer. Also meine Familie, die wollten eigentlich schon nach Padua kommen. Die wären gern zum Zuschauen gekommen. Es war alles abgeriegelt sozusagen. Und das war alles schon so, also auf der einen Seite klar geschafft, die Qualifikation, die Aufgabe, die wir uns irgendwie vorgenommen hatten, Riesenerfolg. Und gleichzeitig so, irgendwas stimmt hier nicht, das ist doch alles, also sowohl mit der Verletzung als auch mit diesem Ausschluss der Öffentlichkeit und wo man auch die Angst schon gemerkt hat, gerade auch von den italienischen Sportlern und diese Zurückhaltung gegenüber den asiatischen Sportlern. Also ich war beispielsweise mit einem italienischen Physiotherapeuten, stand ich vorm Aufzug und dann ging die Tür auf und es waren 2 Japaner, also nicht Chinesen aus Wuhan zufällig, sondern Japaner, wo jetzt in der Region eigentlich zu der Zeit noch gar nicht so viel los war und der Physiotherapeut ist draußen stehen geblieben. Ich bin in den Aufzug gegangen zu den beiden Japanern und dann fuhr der Aufzug runter und ich habe das erstmal, also ich habe wirklich ein paar Sekunden gebraucht, bis ich gerafft habe, was der sich überhaupt denkt, warum der nicht eingestiegen ist. Ich habe das erstmal gar nicht verstanden. Das sind so kleine Sachen, die da schon losgingen. Ich sage so, boah, hier, die sind so, damals schon war bei den Italienern ja schon eine ganz andere Situation als bei uns. Die waren so alarmiert und so besorgt. Das hat mich schon ein bisschen angesteckt auch.
Wann hast du denn für dich gemerkt, irgendwas läuft da auch beim IOC nicht richtig? Das möchte ich nicht weiter unterstützen, gerade wenn die Gesundheitsämter sich schon einschalten.
Ja, das lag vor allem auch an der Kommunikation. Also ich kann auf der einen Seite natürlich verstehen, dass das eine Veranstaltung ist, die man nicht so mir nichts, dir nichts verschieben kann, dass unheimlich viele verschiedene Interessen und organisatorische Hürden dranhängen. Und ich wollte ja auch nicht, dass das jetzt einfach abgesagt wird. Ja, das wäre ja auch schlimm gewesen. Das heißt, ich habe ein Stück weit Verständnis, aber anstatt zu sagen, liebe Sportler, wir haben das und das zu berücksichtigen und an die Öffentlichkeit gerichtet sozusagen, wir machen uns Gedanken, wie wir das jetzt bestmöglich regeln, hat ja Thomas Bach und hat das IOC anfangs und auch in den Telefonkonferenzen, die angeboten wurden für die Athletenvertreter der einzelnen Länder, also da war ich auch in so Calls mit dem IOC gemeinsam, hat das IOC immer gesagt, wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Also das wäre Quatsch jetzt irgendwie so früh zu spekulieren und mich hat nachher mal ein Journalist gefragt, das fand ich eigentlich einen ganz guten Vergleich, der sagte, das wäre ja so, als würden tiefe, dunkle Gewitterwolken aufziehen und man würde sagen, man wolle nicht über Regen spekulieren.
Sehr schöner Vergleich.
Das fand ich irgendwie ein schönes Bild, weil es war ja klar, dass über Alternativen nachgedacht werden und stattdessen sagt man, blockt man alles ab und sagt, nee, also bei uns, bei Olympia gibt es das irgendwie nicht und ich fand das einfach schlecht gemacht und das hat mich auch mit dazu gebracht zu sagen, nee, es braucht vielleicht auch ein Zeichen, um da jetzt vorne wegzugehen und das eben auch aufzuzeigen, also dass es real ist und ich habe auch danach einige echt schöne Nachrichten bekommen, unter anderem von einer Japanerin, die in Köln wohnt, die gesagt hat, sie hat das dann in Japan irgendwie veröffentlicht und dass ganz viele Menschen da total berührt waren, das mitbekommen haben und irgendwie gesagt haben, boah, also wenn er verzichtet auf das, was ihm so am Herzen liegt, das ist irgendwie ein tolles Zeichen und das hat mich schon auch sehr, sehr berührt dann im Nachgang.
Dein Zeichen war ja zu setzen, ich will das Richtige für uns alle tun, für die Sportwelt. Und du hast auch das im ZDF Sportstudio rausgehauen. Wie viel Bammel hattest du, bevor du da gesessen hast und gedacht hast, ich mach das jetzt einfach?
Ja, ich hab schon ordentlich Bammel gehabt. Also ich war, glaube ich, um 23.30 Uhr war diese Schalte und so ab 10 habe ich auf meinem Küchenstuhl gesessen, so Kerzen gerade aufgerichtet mit schwitzigen Händen und war so, wie formuliere ich das jetzt? Was sage ich überhaupt genau? Also ich wusste schon, ja, also es ist auf jeden Fall richtig, die nicht zu dem Zeitpunkt auszurichten. Das hatte ich schon so im Kopf, aber dass ich jetzt wirklich genauso sage, ich bin dann auch nicht dabei, da war ich bis zum Schluss nicht ganz sicher, wie ich das mache. Und also ich war sehr, sehr aufgeregt, weil ich eben auch wusste, dass viel dranhängt und dass es für mich auch ein Risiko ist. Also es war schon ein sehr bewegender Moment. Ich habe auch danach dann die Nacht nicht gepennt.
Das glaube ich. Wie viele Nächte hast du vorher nicht gepennt und hast so ein Gedankenkarussell geschoben und dich hin und her gewälzt?
Davor ging das eigentlich, weil ich eben auch nicht so ganz sicher war. Also ich habe natürlich diskutiert darüber auch mit meinen Kollegen von Athleten Deutschland, weil ich auch dachte, es wäre auch gut, wenn wir uns als Verein positionieren. Aber es gab eben auch Sportler, die gesagt haben, nee, ich will noch abwarten, ich möchte den Traum, die Hoffnung darauf jetzt noch nicht abgeben. Deswegen haben wir uns da auch schon festgelegt, aber natürlich nicht so positioniert, wie ich das jetzt als Einzelsportler mit der Qualifikation in der Tasche machen konnte. Aber wie gesagt, ich wusste bis kurz vorher nicht genau, wie ich es mache. Und dann war ich eigentlich danach erst so angespannt. Also da habe ich weiß nicht, bis 3, 4 Uhr habe ich wirklich komplett wach gelegen und so, was hast du jetzt eigentlich gerade gemacht? Und dann am nächsten Morgen ging es erstmal noch ein paar Stunden, aber dann sind irgendwie die Telefone heiß gelaufen und ich habe so viel Presseanfragen bekommen wie sonst, also nach keinem einzigen Fechtturnier jedenfalls.
Von wem war denn der erste Anruf, nachdem du das Interview gegeben hast und alle es gesehen hatten?
Na, erstmal habe ich natürlich mit meiner Freundin geredet, die ja da war und jetzt der erste Anruf. Also ich habe auf jeden Fall dann mit meinen Teamkollegen das Ganze noch nachbesprochen und mit Team von Athleten Deutschland. Das waren so, glaube ich, die ersten Ansprechpartner und dann kamen auch schon so die Presseanfragen rein von allen möglichen Stationen.
Ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht auch Mama mal angerufen, habe ich gesehen, was sagt die dazu?
Ja, Mama hat natürlich live geguckt und geschrieben und hab da schon viele Nachrichten bekommen, aber ja, das hat mich natürlich auch nochmal irgendwie bestärkt. Also die Leute, die mir nahestanden, wie meine Familie, hat gesagt, boah, das ist irgendwie auch, das hast du toll gemacht und wir sind stolz. Und das gibt einem natürlich dann auch in so einer Situation, wo man ja die Folgen und die ganze Situation, also das gar nicht komplett abschätzen kann und gar nicht so genau weiß, welche Parameter jetzt sozusagen, was das alles möglicherweise nach sich hat. Und das hat dann schon gut getan, eben auch auf der einen Seite erstmal so den Rücken gestärkt zu bekommen, auf der anderen Seite aber auch ja dann 3, 4 Tage später hat das IOC dann ja tatsächlich die Olympischen Spiele verschoben. Am Tag danach sind erstmal das kanadische olympische Team hat gesagt, wir fahren nicht hin. Die Australier haben gesagt, wir fahren nicht hin. Also gab es scheinbar ähnliche Überlegungen schon auch in anderen Teilen der Welt. Und dann letztendlich das IOC, was dann gesagt hat, ja, es ist jetzt zu gefährlich. Und da fragt man sich natürlich schon, boah, das hat jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen einen Einfluss gehabt, auch für eine riesen Entscheidung.
Das wollte ich gerade sagen. Wie viel Impact glaubst du, hatte wirklich dein damit an die Medien gehen zu sagen, hey, ich habe Rückgrat, ich stehe da jetzt für und ich ziehe das durch?
Ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Also einmal natürlich durch die Stimmung, durch die Medienlage, aber auch, wir sind ja auch in Kontakt mit Athletenvertretern eben genau aus den Ländern, aus Amerika, aus Kanada, Australien, Schweiz. Also wir haben da inzwischen mit dem Verein echt auch weltweit eine Vernetzung, was immer noch manchmal ein bisschen holprig ist, aber was im Prinzip funktioniert und wo man sich austauscht und vielleicht auch dieses Stimmungsbild unter den Athletenvertretern zumindest und die kommunizieren dann ja auch mit den Sportlern in ihren Ländern irgendwie so ein bisschen mitprägen kann. Und das ja ist natürlich irgendwie ein tolles Gefühl, dass wir als Sportler, und das war auch mit dem Grund, den Verein zu gründen, weil wir uns immer so, oder weil ich mich auch als Vertreter so machtlos gefühlt habe, und dann denkt, ja, vielleicht, es spielt schon eine Rolle, was wir Sportler sagen. So, wenn wir genug Leute zusammenkriegen für ein bestimmtes Thema, dann wird es in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Wir haben auch die Möglichkeit, Druck auszuüben. Also irgendwie auch cool. Also bei aller Tragik des ganzen Events zu sehen, dass wir Sportler irgendwie mitsprechen können ein Stück weit, ist auch ein schönes Gefühl gewesen.
Ich habe was Schönes in deinen Social-Media-Profilen gefunden, dass du in einem geschrieben hast, I fight with swords and words. Das gefällt mir sehr gut. Und das kann man ja jetzt eigentlich auch stellvertretend für diese Aussage so nehmen. Also das Kämpfen und die unmittelbare Konfrontation, egal ob mit dem Schwert oder mit Wörtern.
Du hast ja wirklich gut recherchiert.
Siehst du mal.
Ja, es ist natürlich schon, es ist ja so ein politischer Raum. Und vielleicht gibt es da ein paar Parallelen oder ein paar Sachen, die ich auch beim Fechten im Sport gelernt habe, eben sich einen Gameplan zu machen, zu schauen, was will der Gegner erreichen, was will ich erreichen. Vielleicht gibt es da schon so ein paar Parallelen, die mir auch geholfen haben, jetzt mich auch in diesem Umfeld zu bewegen, weil es ist natürlich schon auch, also ich bin ja trotzdem, trotz allem und der Erfahrung der letzten Jahre jetzt noch ein Neuling. Also wenn man da auf so eine Bühne geht, das ist ja sozusagen die große Planche. So, da geht es ja um Milliardenbeträge, um eine riesen Aufmerksamkeit und das macht einen natürlich schon manchmal auch nervös und dann muss man wieder ein bisschen runterkommen und sagen, okay, nee, ich glaube, ich kann das und ich habe hier ein gutes Team und vielleicht hilft da auch ein bisschen das Selbstbewusstsein aus dem Sport, dass man schon vorher in Situationen war, wo man eigentlich gedacht hat, boah, das ist eigentlich eine Hausnummer zu groß, aber trotzdem irgendwie durchgekommen ist.
Hast du denn eine Gameplay-Strategie für den IOC parat?
Ja, natürlich. Das ist ja das Gute, dass die sozusagen jetzt nicht neu gemacht werden muss, sondern dass wir uns darüber schon seit Jahren Gedanken machen. Und jetzt eben auch nicht nur ich alleine, sondern mit dem Präsidium von dem Verein. Und wir haben jetzt inzwischen auch 4 hauptamtliche Angestellte, die sozusagen jeden Morgen aufstehen und überlegen, wie sie die Situation für die Sportler verbessern können. Und das ist einfach cool, dass man sieht, die Arbeit, die wir vorher gemacht haben und die Gedanken, die wir uns vorher gemacht haben, die sind jetzt in so einer Krise. Haben wir schon Ideen in der Schublade? Können wir schon, sind wir schon vorbereitet sozusagen und sind auch in der Lage dazu, besser zu kommunizieren? Also wir hatten zum Beispiel auch ganz viele Telefonkonferenzen mit Athletenvertretern aus den verschiedenen Sportarten jetzt in Deutschland, also mit einem vom Hockey, mit einem vom Rudern, mit einem vom Kanu.
Und du bist auch der Athletensprecher des Deutschen Fechterbundes.
Das war ich.
Das warst du.
Aber das bin ich nicht mehr. Mhm. Das bin ich nicht mehr, weil ich hatte da zwischendurch eine Situation, da war ich Athletenvertreter vom Deutschen Fechterbund. Ich war bei der Sporthilfe. Das ist eine Stiftung, die Sportler unterstützt mit im Aufsichtsrat als Vertreter und eben in dieser Athletenkommission vom Verband. Und ich habe einfach, also und habe studiert und habe gefochten. Und
deswegen, ich habe so diese lange Liste hier vor mir liegen, was du alles machst und wo du engagiert bist. Es würde ja schon reichen, einfach hier bei Athleten Deutschland am Start zu sein.
Ja, das
also es ist viel Arbeit, deswegen ist es bewundernswert.
Es ist viel Arbeit, ja. Es ist natürlich so, dass mir das sehr viel Spaß macht und dass es auch eine Gruppe ist. Ich habe viele Sportler, mit denen ich auch befreundet bin, die ich auch dafür, was sie machen, bewundere. Und wenn man dann weiß, okay, die Leute, da kommt es irgendwie an. Da gibt es Leute, die das wirklich auch gebrauchen können, wo man auch einzelnen Leuten gezielt, da weiß man, okay, das hat sich verändert und das hat dir das Leben so und so verbessert. Das ist natürlich irgendwie ein geiles Gefühl. Und das dann zu haben, neben der Sportkarriere, wo ich jetzt gerade eben auch nicht studiere, und auch nicht den ganzen Tag nur in der Fechthalle stehen kann, sondern ein bisschen was, also das gibt mir auch wiederum was. Und ja, das ist viel Arbeit, das ist aber auch irgendwie ein tolles Projekt und das hat sich unheimlich schön entwickelt, was da, also wenn ich jetzt zurückgucke, ein paar Jahre, wo wir angefangen haben und wie weit wir jetzt gekommen sind.
Ihr kämpft ja gemeinsam generell für mehr Anerkennung der Sportart Fechten an sich, für bessere Bezahlung generell, insbesondere jetzt auch bei den Olympischen Spielen. Ganz aktuell, wie ist das? Was bedeutet jetzt die Verschiebung der Olympischen Spiele finanziell?
Ja, da hängen natürlich unheimlich viele verschiedene Komponenten dran. Für mich selber, ich werde ja hier, kann ich ja glaube ich in dem Format sagen, von Kongstar unterstützt.
Das darfst du.
Und habe da sozusagen auch einen zuverlässigen Partner. Das heißt, das ist sozusagen gesetzt. Auch die Stiftung Deutsche Sporthilfe kann dieses Jahr weiter die Sportler unterstützen. Die Bundeswehr wird auch jetzt keinen Sportsoldaten für die Tür setzen. Das ist ja auch ein großer Unterstützer im Sport. Das heißt, viele Sportler sind jetzt erstmal unmittelbar nicht direkt betroffen. Aber es gibt eben Sportarten gerade so in da, wo Ligabetrieb ist, wo Zuschauereinnahmen eine Rolle spielen, wo Sportler mittelbar betroffen sind, wo Sponsoren, so kleine und mittelständige, jetzt auch wirtschaftlich in Schieflage kommen, die dann vielleicht auch jetzt mittelfristig als Sponsoren für Sportler abspringen. Das heißt, diese größere Welle, die ist jetzt noch gar nicht zu sehen, aber das trifft den Sport insgesamt und das kommt dann auch irgendwann bei den Athletinnen und Athleten an.
Und vielleicht bringt die Krise ja auch was Positives, nachhaltiger zu wirtschaften oder zurück zum Wesentlichen zu finden. Darüber wird ja auch gerade viel diskutiert. Was glaubst du, was es im positiven Sinne der Sportwelt bringt, die Situation, in der wir uns gerade befinden?
Ich glaube, dass es halt immer irgendwie eine Krise auch eine Chance zur Veränderung ist. Deswegen habe ich auch bei der Woche drauf im aktuellen Sportstudio war ich ja nochmal als Gast physisch sozusagen vor Ort auch gesagt, dass ich glaube, das IOC sollte sich verändern. Also Wir haben jetzt gerade in den Nachrichten war nochmal der Verdacht, dass die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaften komplett sozusagen die letzten Jahre immer nur mit Bestechung vergeben wurden. Beim IOC gibt es ähnliche Geschichten über Ticket-Korruptionsskandale und auch über Vergabeskandale. Und da finde ich, sieht man einfach an so vielen Stellen, dass die Organisation für den Umgang mit so vielen Geld nicht gewappnet ist. Dass also diese ganze Struktur mit den ehrenamtlichen IOC-Mitgliedern, die dann über Milliardenbeträge mitentscheiden, dass die das nicht hergibt und dass die nicht die Entscheidungskraft sozusagen hat, sowohl im Bereich Anti-Doping als auch eben in den finanziellen Entscheidungen gute Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, dass es sozusagen grundlegende Änderungen im Sportsystem beim IOC, auch sicher im Fußball, aber auch bei den Weltverbänden bedarf. Also ich habe jetzt vor kurzem, ich hoffe, das führt nicht zu weit, einen Film gesehen, Geheimsache Doping, da gibt es eine Doping-Redaktion beim ARD mit Hajo Seppelt über den Weltverband der Gewichtheber. Und der Verbandspräsident hat Millionen Euro aus dem Verband rausgezogen, sich privat in die Tasche gesteckt und hat die ganze Nachverfolgung, also das ganze Doping-System in dem Verband quasi lahmgelegt mithilfe von der ungarischen Anti-Doping-Agentur, die dann die Proben teilweise vertauscht hat oder von Doppelgängern angenommen hat. Und man guckt sich das an und denkt einfach nur, boah, da sind so viele Sportler, so viele Leben und die lassen sich am Ende von so wenig Leuten auf der Nase rumtanzen und auch finanziell schädigen. Und das ist irgendwie, ja, das ist einfach, das macht einen wütend und traurig auch als Sportler. Und ich glaube, da muss sich einfach grundlegend was ändern und das könnte jetzt eine Chance sein, weil eben alle gesellschaftlichen Bereiche jetzt so auf der Kippe stehen. Aber das kommt dann immer darauf an, in welche Richtung sich dann, wenn es jetzt hoffentlich dann irgendwann für uns alle wieder losgeht, sich die Dinge entwickeln. Und da möchte ich natürlich irgendwie möglichst mit beitragen und den Finger irgendwie in die Wunde legen.
Es braucht halt immer jemanden, der aufsteht und sich brüstet und sagt, ich mache nicht mehr mit, ne? Genauso wie du es halt getan hast.
Ja, ich glaube, das hätte eigentlich, also das weiß natürlich in dem Moment, vermuten das die Sportler, dass irgendwas schiefläuft. Man hat da schon ein Gefühl, man hat auch Geschichten gehört, aber das hätte, wenn das so in dem Umfang bekannt gewesen wäre, hätte ja eigentlich jeder Gewichtheber, der da versucht hat, irgendwie zu konkurrieren, der zu Weltmeisterschaften gefahren ist, jeder hätte eigentlich sagen müssen, boah, was ist das denn hier für ein gezinktes Spiel? Mhm. Da will ich nicht mitspielen, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt wird es natürlich nachträglich erst bekannt. Aber das Gefühl ist trotzdem jetzt, glaube ich, auch aktuell bei vielen Sportlern da, dass sich da eigentlich grundlegend was ändern müsste. Aber das eben hinzubekommen, diese gemeinsame Stimme und dieses gemeinsame Drohpotenzial, weil wenn einer sagt, ich mache jetzt nicht mehr mit, ja, dann steht der Nächste in der Reihe und dann läuft alles genauso weiter. Aber wenn viele gleichzeitig sagen, so, wir brauchen hier erstmal ein Spielfeld und ein Umfeld, was fair ist und was fair mit uns als Sportler noch umgeht und was uns auch respektiert als Menschen, unsere Gesundheit achtet, erst wenn das gegeben ist, machen wir weiter und vorher läuft ja jetzt erstmal gar nichts, dann hat das ein großes Potenzial auch zur Veränderung. Aber das herzustellen und diese Vernetzung der Sportler herzustellen, das ist eben ganz, ganz schwer. Das ist so ein bisschen die Mammutaufgabe, die sich jetzt Athleten Deutschland vorgenommen hat.
Da ist ja dann auch noch ein bisschen Zeit, bis du dann eventuell nächstes Jahr bei Olympia mit dabei bist.
Ja, also ein bisschen Zeit haben wir gewonnen. Aber.
Wie gestaltet sich denn jetzt dein Leben bis Olympia nächstes Jahr und das der anderen Sportler? Also wie glaubst du, wird es weitergehen?
Ja, ich wünschte, ich wüsste das. Also das macht es jetzt so ein bisschen schwierig, dass man so in Lauerstellung irgendwie ist, weil ich kann jetzt gerade überhaupt nicht abschätzen, ob der erste Weltcup für mich wieder im Oktober oder im März ist. Und das macht natürlich einen brutalen Unterschied für meine Trainingsgestaltung. Das heißt, ich glaube, das machen jetzt viele Sportler so. Man versucht sich irgendwie fit zu halten, man versucht das zu machen, was geht, auch ohne andere zu gefährden. Das ist ja auch wichtig. Also es werden jetzt ja so teilweise manche Sportanlagen wieder geöffnet, aber gleichzeitig will man ja auf keinen Fall irgendwie sich selber, aber auch anderen Gefahr bringen. Und das ist in Sportarten wie jetzt im Fechten vielleicht noch einigermaßen möglich. Ich meine, ich kann mit meinem Trainer alleine in eine leere Halle gehen und kann mit relativ guter Wahrscheinlichkeit diese Sicherheitsregeln einhalten.
So wie wir das hier jetzt auch gerade im Moment machen und einfach zu zweit hier sitzen und sehr weit voneinander.
Genau, also ein Säbel ist also 1,05 Meter lang. Das heißt, wir könnten uns jetzt...
Bei mir würde der Säbel jetzt gerade ankommen, oder?
Genau, also wenn ich jetzt den Arm strecke, das ist ja nochmal vielleicht ein Meter, dann könnten wir uns jetzt gegenseitig treffen und diesen Abstand quasi versuchen einzuhalten.
Okay, Podcasten oder Fechten funktioniert schon mal.
Ja, ich meine, Fechten funktioniert natürlich nicht so, wie wir es sonst machen, in der Trainingsgruppe mit vielen Leuten, mit einer gemeinsamen Dusche und so. Da wird es sicher viele Regeln brauchen, um das auch wirklich sicher zu gestalten. Aber was ich sagen wollte ist, in der Sportart zum Beispiel wie im Hockey oder im Basketball, wo man einfach, ich meine, man muss sich den Ball hin und her werfen, man muss sich tackeln, man muss, also man ist einfach körperlich näher noch und mit mehr Menschen gemeinsam. Und für die ist das ja ungleich schwieriger, zumal es vielleicht Länder gibt, in denen der Sportbetrieb schon wieder aufgenommen wird. Mhm. Oder jetzt beispielsweise in Weißrussland haben die ja immer noch Fußball gespielt, sogar mit Zuschauern. Ne? Und dann, das sieht man natürlich jetzt als deutscher Sportler auch, oh Mist, der Ruderachter in, was weiß ich, in Neuseeland, der trainiert einfach weiter. Und jede Woche, die trainieren, die wir nicht trainieren, ist ein Vorteil, der ganz hart nur wieder aufzuholen sein wird. Und das tut dann natürlich schon als Sportler weh, wenn man dann in seinem Garten sitzt und irgendwie versucht, mit den Kurzhanteln ein bisschen so zu tun, als würde man Leistungssport machen.
Also bleibt eigentlich das Jahr über dann doch ein Ungleichgewicht?
Es entsteht auf jeden Fall ein Ungleichgewicht. Ich meine, dazu muss man ja auch sagen, dass Leistungssport nie ganz fair ist, in dem Sinne, dass natürlich haben die Fechter in Kenia eine andere Infrastruktur als ich. Ja. Natürlich habe ich hier den Olympiastützpunkt mit einer medizinischen Betreuung, mit Sportwissenschaftlern, die mir irgendwie dabei helfen. Ich habe eine Yogalehrerin. Also ich bin im Vorteil gegenüber, ich bin auch vielen Ländern gegenüber im Nachteil, was die Infrastruktur angeht, aber einigen auch im Vorteil. Das heißt, es ist immer irgendwo ungleich. Die Situation jetzt gerade führt natürlich zu größeren Lücken und zu größeren Unterschieden als sonst, wenn wirklich in einigen Ländern trainiert werden und in anderen vielleicht das komplett brach liegt.
Ich habe mich ja vorhin schon geoutet, dass ich eure Videos nachtrainiere, den Podcast höre und ich habe sogar mal gefochten im Radio vor 8 Jahren gegen einen 10-jährigen Pro in Heidelberg. Natürlich habe ich verloren. Wie schnell lernt man das eigentlich mit dem Fechten?
Ja, Fechten ist tatsächlich eine sehr technische, sehr komplexe Sportart. Also man muss Geduld mitbringen, um das richtig zu beherrschen. Ich erzähle jetzt nicht genau die Unterschiede. Es gibt 3 verschiedene Disziplinen. Die am einfachsten auszuprobierende ist Degen. Mhm. Und bis man da gut ist, braucht das natürlich genauso lange wie im Florett und im Degen. Man kann aber relativ leicht das in die Hand nehmen und es einfach mal ausprobieren.
Siehst du, das habe ich gemacht.
Genau, das funktioniert ja dann auch. Bei uns ist es sogar noch ein klein bisschen schwieriger, weil das Regelwerk etwas komplizierter ist. Aber naja, so wie ich das vorhin mit dem Klavier erzählt habe, für mich war das jetzt als Kind kein Hinderungsgrund zu sagen, okay, das ist zwar kompliziert, aber mich da jetzt reinzufuchsen und das jetzt zu verstehen, wie das alles geht und das alles zu lernen, das ist ja auch, glaube ich, was man da so natürlich koordinativ, aber auch vom Kopf her alles von Bewegungen so verinnerlicht, das ist, glaube ich, auch ein toller Lernprozess, der dann auch wieder hilft in anderen Lebenslagen.
Wann hast du damit angefangen?
Ich war 8 Jahre alt.
Welches Gefühl gibt dir das Fechten, wenn du so kurz vor einem Kampf auf der Bahn stehst, mit dem Säbel in der Hand und du machst die Maske runter?
Das hat schon irgendwie was Berauschendes. Also das ist was vielleicht, was man sonst im Leben nur ganz wenig findet, wenn man ganz lange gearbeitet hat, auf so einen bestimmten Moment hin. Und der ist dann, das hat auch ein bisschen was vom Theater. Also die Fechthalle ist in der Regel dunkel und die Finalbahn, also die Planche, auf der dann sozusagen die Halbfinals stattfinden, die hat dann das Spotlight drauf. Mhm. Man ist so ein bisschen auf der Bühne vor den Zuschauern und geht dann drauf. Und das ist halt einfach ein wahnsinnig aufregender Moment, weil es auch super schnell geht. Also unsere Kämpfe gehen immer nur, also es kommt wirklich auf die ersten Entscheidungen, auf wenige Minuten an. Was macht man da? Macht man da alles richtig? Und dafür muss man so angespannt sein und so wirklich im Moment sein, dass es ja kaum was Vergleichbares gibt, gepaart damit auch, dass man ja kämpft. Also man hat ja auch einen Gegner und der will genau das Gleiche wie man selber und hat sich auch eine Strategie überlegt. Und das ist irgendwie so eine Mischung in der Sportart. Es gibt einige Sachen, die sind nicht ideal, aber was das angeht, bin ich schon froh, dass man mir damals mit 8 ein Säbel in die Hand gedrückt hat.
Bist du dann du der Gleiche, der hier ist, oder bist du, weil du auf die Bühne gehst, in Anführungsstrichen, anders?
Schon, ja. Also man hat schon so, also beispielsweise man, um sich selber so hoch zu pushen, aber auch um den Kampfrichter davon zu überzeugen, dass man jetzt gerade den Treffer geholt hat, schreit man. Also man macht richtig so einen richtigen Kampfschrei. Mhm. Und das würde ich jetzt in so einem Raum wie hier natürlich nie machen. Also man ist da schon irgendwie auch sehr, sehr frei. Und gleichzeitig, wenn es gut läuft, gibt ja diesen in der Sportpsychologie diesen Begriff vom Flow, dann ist man wirklich so ganz bei sich. Also jetzt kann ich vielleicht noch parallel so ein bisschen nachdenken, was ist vielleicht die nächste Frage oder wie komme ich jetzt gerade rüber. Aber wenn man auf der Fechtbahn wirklich in dem Moment ist, dann kann man wirklich nur sozusagen auf sein Bauchgefühl, die Intuition und gerade so vielleicht die nächste Aktion, also die nächste Attacke sozusagen planen. Aber darüber hinaus kann man nicht noch an keine Ahnung, an seine Uninoten oder sein Bankkonto oder sonst irgendwas denken. Und das ist auch ein tolles Gefühl, wenn man so ganz, ganz da in dem Moment ist. Und dann ja, fragt man sich eigentlich gar nicht, wie bin ich jetzt mehr so oder so, sondern man ist dann einfach so in dem Moment und so konzentriert.
Hat was Meditatives.
Glaube ich schon, ja. Also auf der einen Seite natürlich ist man laut und aufgebracht, aber man ist auch irgendwie ganz, ganz bei sich und denkt an wirklich nichts anderes.
Inwiefern kannst du dieses schnelle Reagieren, Umswitchen, wirklich diese ganz pointierten Kleinigkeiten mit in den Alltag nehmen? Also genau das, was du im Sport auf der Bahn machst, wirklich in die Privatperson reinnehmen?
Man kann natürlich so ein paar Fähigkeiten vielleicht transferieren, aber ich habe auch gemerkt, dass es Zeit braucht. Also zum Beispiel in der Zeit, wo ich studiert habe, war es manchmal so, dass ich auf die Minute ins Training gegangen bin. Also dass ich gerade mein Laptop zugeklappt habe. Oder ich habe vielleicht noch ein Telefonat im Auto vor der Trainingshalle geführt. Meine Teamkollegen haben dann immer gelacht, wenn sie an meinem Auto vorbeigegangen sind. Aber das war auch wirklich schlecht, weil man braucht schon so ein bisschen Zeit, um sich einzulassen, um richtig anzukommen im Training oder nach dem Training auch nochmal zu reflektieren, was an dem Tag vielleicht gut geklappt hat oder was man dort mitgenommen hat. Und dann kann man auch nicht so sofort aus der Halle wieder raus und in den nächsten Termin oder so. Mhm. Das habe ich aber eine Weile so gemacht, weil ich halt eigentlich... Du hast ja vorhin die Liste mit den Tätigkeiten dir angeschaut und das hat schon irgendwie funktioniert, es hat aber auch geschadet. Und da habe ich mich dann wirklich auch gezwungen, eben ein bisschen früher zu kommen zum Training und wirklich nochmal 10 Minuten das Handy in die Tasche zu packen, ja, und mal kurz anzukommen, allen in Ruhe Hallo zu sagen und irgendwie in der Fechthalle auch anzukommen und genau andersrum auch vielleicht zu so einem Termin mit einem Podcast eine Viertelstunde vorher da zu sein, ja, und nochmal durchzuschauen, worüber reden wir heute eigentlich und dann wirklich dann auch gut vorbereitet teilzunehmen, aber halt nicht dieses ganz Hektische, das funktioniert nicht gut.
Workaholic-Tum.
Das habe ich, da neige ich ein bisschen zu.
Ich auch.
Ja, und ich glaube, da braucht man halt gute Regeln, damit man sich selber auch ein bisschen schützt, weil es ist auf der einen Seite ja schön, ich mag das auch irgendwie an mir, dass ich so Hummeln unterm Hintern habe und mir immer was Neues suche, aber muss sich natürlich ein bisschen schützen davor, dass man einfach dann ermüdet und nicht mehr kann.
Weißt du noch, was dieser kleine Punkt war mit 8, zu sagen, ich werde Säbelfechter und ach komm, Fußball ist nett, aber lass ich mal?
Ja, das ist ziemlich einfach zu sagen, weil es so passiv war. Also mein Trainer heute, der war der gleiche sozusagen, der mich da mit 8 aus der Grundschule geholt hat.
Immer noch vom TSV Bayer Dortmund?
Genau, Wilmos Szabo, der Vater von Matjas.
Ah, ja.
Der ist jetzt Bundestrainer, war er damals noch nicht, aber eben irgendwie ein sehr talentierter Trainer, war auch ein erfolgreicher Fechter. Und der hat halt gesagt, so, jetzt komm mal mit hier in den Verein. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann hat er mir einen Säbel gegeben und gesagt, ich soll 3-mal kommen, ich soll 5-mal kommen. Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann war es ganz schnell so, dass da eben meine Freunde auch waren. Und dann war es jetzt gar nicht so ein Moment. Also ich habe damals auch nicht geplant, ich möchte zu den Olympischen Spielen fahren oder so. Vielleicht hat der Willi sich das gedacht, weiß ich gar nicht. Aber ich habe und meine Eltern haben dafür irgendwie keinen Plan gehabt, sondern ich habe einfach immer so von Training zu Training und Wettkampf zu Wettkampf hatte irgendwie scheinbar Talent. Das hat man vielleicht schon als Kind gesehen. Aber es gab jetzt eigentlich keinen großen Plan und ich glaube auch, das hätte mich irgendwie überfordert, wenn man mir gleich so einen Olympiaplan auf den Rücken gelegt hätte mit 10 Jahren.
Ja.
Und es war ganz schön, dass sich das immer so Schritt für Schritt weiterentwickelt hat.
Und es hat sich ja dann auch Schritt für Schritt weiterentwickelt, dass du Europameisterschaften 4 warst, dann Weltmeisterschaft, 2-mal bei Olympia dabei. Und die Liste, die wir vorhin hatten, man fragt sich schon bei dir, was will er denn noch erreichen?
Ja gut, das ist natürlich auch im Sport, in der Karriere was, wo man sich dann irgendwann fragt. Also da war ein kleines Highlight, war der WM-Titel 2014 und da fragt man sich schon, ja was gibt es eigentlich jetzt noch so eine Aufgabe, an der ich mich abarbeiten kann, was gibt's noch? Und mir hat es aber irgendwie immer noch Spaß gemacht und das hat mir dann auch gereicht, zu sagen, hey, ich habe irgendwie noch Bock und ich versuche es nochmal auch mit den Olympischen Spielen. Und da war eigentlich, gab es nur einen Moment, wo ich so gesagt habe, nee, ich muss jetzt irgendwie noch so eine Olympiamedaille holen. Das war schon irgendwie ein Ziel, aber da bin ich inzwischen von weg. Also nicht, weil ich keine Olympiamedaille holen will, das wäre natürlich total geil, aber mehr wegen der Freude, die das wahrscheinlich mit meinen Teamkollegen da zusammen in Japan bedeuten würde. Aber es sind 7 andere Teams da und 40 andere Fechter, die das auch wollen. Und ich will irgendwie jetzt die Zeit, die ich noch habe, im Leistungssport.
Wie viel Zeit hast du denn als Fechter?
Naja, also ich merke schon, dass mir die Knie ein bisschen wehtun. Ich habe auch ein MRT gemacht. Ich habe eine entzündete Patellaspitze. Jetzt gerade vorgestern war ich da in der Röhre. Glücklicherweise kann das wieder ganz ausheilen. Aber was ich halt eben also daran auch gemerkt habe, ist, dass es nicht mehr besser wird. So. Also
Bist du alt für den Sport, jetzt mit 30?
Ich bin auf jeden Fall jetzt am oberen Ende. Also es gibt dann immer noch so ein paar Fechter, die sind auch bis Mitte 30 noch sehr, sehr erfolgreich. Aber ich sag mal so, das geht jetzt eher bergab von da,
also
wo ich
also siehst
jetzt
du bei mir keine Karriere mehr.
Vielleicht bei den Veteranen. Es gibt so, ja, okay, danke. Es gibt dann so eine zweite Karriere. Aber vielleicht bist du auch einfach ein ungeschliffener Diamant.
Ja,
und
ja.
Das könnte, das weiß ich nicht.
Vielleicht gibt es auch solche Sachen wie bis 1,60 Meter, da passe ich auch noch rein.
Also, nee, ich glaube, da haben wir keine Größen und keine Gewichtsklassen.
Okay. Für mich hört sich das tatsächlich jetzt die ganze Zeit so an, als wäre das wirklich ein sehr netter Sport. Man mag sich untereinander, der Bundestrainer und hier Dormagen. Alles hört sich sehr familiär an. Ist das so oder ist Säbelfechten auch mit Hartkonkurrenz belegt?
Natürlich, also das ist ja so ein bisschen das Schwierige, dass wir so eng zusammen sind, dass wir gemeinsam aufgewachsen sind, befreundet sind, aber dann auch auf der Bahn natürlich gleichzeitig auch Konkurrenten sind. Es ist jetzt aber so, dass der Modus der Qualifikation für die Olympischen Spiele in diesem Jahr vor allem über die Mannschaftswertung ging. Das heißt, wir hatten eigentlich ein gemeinsames Ziel. Und das hat auch das Training und unsere Zusammenarbeit nochmal verbessert, in dem Sinne, dass wir wirklich kooperieren mussten, auch von der Anlage. Man denkt, also Fechten ist ein Kampfsport, klar, ist einer gegen einen, aber durch diese, irgendwie ist es auch ein Mannschaftssport, dadurch, dass das IOC diese Qualifikation so geregelt hat. Das heißt aber nicht, dass irgendwie alles nur so eitel Sonnenschein ist, sondern wir kämpfen auch gegeneinander im Training und das geht auch heiß her und wir schreien uns auch manchmal an und sind sauer aufeinander und vielleicht auch gerade deswegen, weil man sich schon so lange kennt, geht man dann auch einen Schritt weiter, als man das vielleicht im anderen beruflichen Kontext machen würde. Gleichzeitig ist uns das aber bisher gelungen und ich denke, das wird jetzt auch noch das letzte Jahr klappen, trotzdem immer so respektvoll miteinander umzugehen, dass man halt nicht sagt, auch wenn man mal sauer ist, auch wenn der andere vielleicht sich jetzt mal nicht so verhalten hat, wie man wollte, was man nicht mehr zurücknehmen kann und wo man nicht nachher irgendwie in der Umkleide sich die Hand reicht und sagt, komm, ja, war scheiße heute, ich habe irgendwie, meine Nerven lagen blank, die Olympia-Qualifikation ist auf der Kippe, mein Knie tut weh und ich habe jetzt gesagt, du bist ein Idiot, weil du hier, weiß ich nicht, den Treffer falsch entschieden hast oder weil du zu feste gehauen hast, so, aber es tut mir leid und morgen machen wir das Ganze nochmal und dann ist es auch wieder cool.
Inwiefern würdest du da sagen, Fechten ist ein fairer Sport?
Ja, Fechten ist ein Sport, der ein ganz, ganz schwieriges Gleichgewicht hat, weil der Kampfrichter auch eine große Rolle spielt, der interpretieren muss, was passiert. Und dann natürlich auf der einen Seite, beide Fechter wollen, dass der Kampfrichter ihnen den Punkt zuspricht, also irgendwie extrovertiert sind, laut sind und miteinander kämpfen, gleichzeitig aber auch, es ist so eine kleine Szene, also was in Dormagen im Kleinen gilt, ist international auch so. Ich habe auch viele Freunde aus anderen Ländern und gegen die tritt man dann an und da gilt das Gleiche. Entschuldigung, da muss man auch irgendwie...
Trink ruhig was.
Mache ich gleich. Da muss man auch irgendwie nachher schauen. Wir sind meistens in den gleichen Hotels. Mit vielen kennt man sich schon seit Jahren, seitdem man aufgewachsen ist. Und ich war beispielsweise Trauzeuge auch von einem belgischen Fechter.
Cool.
Das sind auch schöne Beziehungen irgendwie, die man da hat. Und wenn man sich nicht fair verhält, und das betrifft auch sozusagen zum einen natürlich die Einhaltung der Regeln, aber auch darüber hinaus, wie man miteinander umgeht auf der Bahn, wie man sich benimmt, auch dem Kampfrichter gegenüber, dann schadet das auch sozusagen diesem sozialen Gefüge. Dann ist man auch in dieser internationalen Fechtszene der Arsch und das macht einem auch das Leben dann wieder schwerer, weil man auf der einen Seite in dem Moment konkurriert, auf der anderen Seite will man ja vielleicht mit den Italienern zusammen, mit denen man jetzt gerade so einen heißen Wettkampf gemacht hat, zusammen einen Trainingslehrgang machen, um sich wieder einen Vorteil zu verschaffen, um vielleicht doch nochmal die Koreaner schlagen zu können beim nächsten Mal. Also das heißt, man muss irgendwie gegeneinander kämpfen, aber auch kooperieren. Und das geht nur, wenn man wirklich auch gegenseitigen Respekt an den Tag legt.
Wie ist das eigentlich, weil du es gerade ja selber erwähnt hast, auch mit Nische als Profisportler in der Nische? Denn es ist ja kein Breitensport und ich dachte eigentlich immer, das ist ja cool. Das ist ja wie, ich stehe auf Indie-Musik oder bin Indie-Musiker und muss den Mainstream nicht mitmachen.
Ja, das ist natürlich schon auf der einen Seite irgendwie schön, weil es so auf der einen Seite was Spezielles ist, was Nischiges, wie du gesagt hast, wo eigentlich aber alle immer sehr positiv sind. Irgendwie sagt irgendwie jeder, oh, Fechten cool. Das habe ich schon mal bei Olympia gesehen. Ich habe zwar nichts verstanden, aber es hat mir Spaß gemacht.
Die sehen cool aus, haben coole Anzüge. So.
Irgendwie, ja, und es gibt ja auch aus den Filmen, das hat ja irgendwie das Jahr mit Star Wars und Herr der Ringe irgendwie besetzt und man ist Schwertkämpfer. Und das irgendwie finden es ja irgendwie alle cool, auch wenn man nicht genau weiß, wie die Regeln funktionieren. Das heißt, man kriegt eigentlich schönes Feedback auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es halt manchmal so, die Fechtszene nicht sehr, sehr groß ist, wir haben nicht sehr viele Zuschauer und je nachdem, wenn dann ein Weltcup irgendwo ist, wo dann kaum jemand hingefunden hat, das ist auch manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man denkt, boah, das hat jetzt doch so wenig Leute erreicht. Ich habe mich so professionell vorbereitet. Ich habe so viel sozusagen getan und die Infrastruktur ist aber nicht so professionell. Die Übertragung hat nicht geklappt. Irgendwie gab es keinen YouTube-Stream von dem Turnier. Wie kann das denn sein? Ich habe als Sportler alles gegeben. Warum ist denn die Infrastruktur nicht gut genug? Warum ist der Weltverband oder wer auch immer zuständig ist, weiß ich vielleicht nicht als Sportler. Jetzt habe ich mir mehr Gedanken gemacht, aber man ist ja irgendwie so, warum machen die das denn nicht?
Schlechte Social-Media-Abteilung.
Ja, schlechte Social-Media-Abteilung, aber halt auch irgendwie begrenzte Ressourcen, ja. Nicht so viel Geld dadurch. Das ist ja irgendwie so ein Teufelskreis, wenn man auf der einen Seite, der Fußball wächst immer weiter, da gibt es dann viel Berichterstattung, viele Journalisten, die sich interessieren und auf der anderen Seite, wenn wir nicht so glanzvolle Veranstaltungen machen, wie jetzt vielleicht ein DFB-Pokal, wo irgendwie vorher ein Konzert ist und das Lametta vom Himmel regnet, so, sondern wir sind halt in normalen Sporthallen und das ist dann nicht so geeignet fürs Fernsehbild. Wie soll man da einmal aus diesem Kreislauf rauskommen und sagen, oh, wir holen jetzt erstmal Geld ran und dann machen wir es auch fett bei uns und dann wird es auch wieder vielleicht das Interesse wachsen. Also das ist nicht einfach.
Das ist wie in kleinen Clubs spielen vor 3-4 Leuten und du hast gedacht, du hast richtig viel die Trommel gerührt.
Ja, und du hast vielleicht auch ein mega geiles Bühnenprogramm und es wissen nicht genug Leute zu schätzen. Und das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum ich angefangen habe, diesen Podcast mit Matthias zu machen, warum wir Videos machen, warum wir irgendwie auch in sozialen Medien aktiver geworden sind, weil wir sagen, ja, okay, das wird nicht so abgedeckt es wird nicht so abgenommen auch von den Medien. Und dann müssen wir es halt selber bewerben, dann müssen wir es irgendwie auch zugänglich machen und das ist nicht immer einfach, weil wir auch in erster Linie Sportler sind, weil wir jeden Tag 2-mal trainieren und dann bleibt halt irgendwie neben Physiotherapie, Yoga, was man sonst noch alles so drumherum macht, auch nicht so wahnsinnig viel Zeit dafür, aber wir tun eben unser Bestes, um noch mehr, vor allem auch jungen Nachwuchsfechtern irgendwie da so eine Verbindung zu ermöglichen.
Und es ist im Moment auch eine große Chance, einfach den Sport jetzt in dieser Zeit ein bisschen weiter nach vorne zu bringen.
Klar, das ist natürlich irgendwie so ein Nebeneffekt, der ganz schön ist, wenn ich auch vielleicht über andere Themen bekannter werde, dann zu sagen, ja okay, aber wir haben eigentlich jetzt, fällt natürlich aus, jetzt hätte ich jetzt nochmal Werbung machen können, im Mai Deutsche Meisterschaft in Dormagen bei uns im Säbelfechten und ja, vielleicht kommen dann eben irgendwie nochmal eine Schulklasse mehr, weil sie das irgendwie mitbekommen haben oder ein paar Interessierte, jetzt ist die natürlich erstmal abgesagt, wer weiß, falls sie irgendwann nochmal stattfindet, mache ich nochmal Neuwerbung.
Wie stark war eigentlich der Glaube mit der Mannschaft auch jetzt in Tokio Olympiasieger zu werden 2020? Hätte es stattgefunden?
Ja, ich sag mal, das hätte passieren können. Ne? Also was da Mut gemacht hat, ist, wir hatten einen tollen Wettkampf im Sommer, die Europameisterschaft in Düsseldorf. Da waren noch ganz viele, das war einer der ganz wenigen Wettkämpfe, wo wir so viele Zuschauer hatten, die auch noch auf unserer Seite alle waren, richtig Trommeln mitgebracht, so die ganzen Kids von drumherum. Und dann sind wir da auch eigentlich nicht als Favorit ins Rennen gegangen, haben gewonnen. Und das kann halt passieren im Fechten, dass da so eine Dynamik entsteht. Und gerade wir, wo wir uns so gut verstehen, jetzt als Team haben, glaube ich, die Möglichkeit, uns so richtig gegenseitig hoch zu pushen. Und das kann schon sein. Also wir haben halt einen super starken Konkurrenten. Die Koreaner haben fast alles gewonnen dieses Jahr. Aber ich glaube, auch die können wir schlagen. Wir wären nicht als Goldfavorit jetzt nach Japan gefahren, aber wir hätten eine Chance gehabt. Und das ist ja, irgendwie ganz schön, wenn man in so einen Wettkampf geht und nicht vorher weiß, wie es ausgeht und es eben auch sehr, sehr gut laufen könnte.
Wärst du manchmal gerne lebensstandardmäßig und auch aufgrund des Verdienstes in Korea geboren?
Nee, ich würde nicht tauschen wollen. Also es ist natürlich, die verdienen mehr, also die koreanischen Säbelfechter, auch mit, die so erfolgreich sind wie ich, verdienen 10-mal so viel wie ich. Und das ist natürlich manchmal irgendwie ärgerlich, wenn man das so mitbekommt, die machen irgendwie das Gleiche. Also so, die trainieren, die fahren zu den Wettkämpfen und verdienen am Ende mehr. Aber die unterliegen auch einem heftigen Regime, das sozusagen. Sowieso, ja. Die sind in so einem Trainingszentrum eingesperrt. Das ist 1,5 Stunden außerhalb von Seoul. Also einer der koreanischen Fechter hat das so beschrieben, dass das irgendwie ein Prison ist und drumherum ist Mountain, Mountain, Mountain. Und die dürfen wirklich nicht raus. Und das, also so eine Einschränkung der Freiheit, das ist irgendwie das Schöne, was ich jetzt habe als Fechter. Ich habe mein Studium gemacht, ich habe meine Projekte nebenbei, die mir auch viel geben. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe, wenn ich jetzt morgens aufwache und sage, dass mit dem Fechten, ich will nicht mehr. Oder ich gehe halt jetzt diese Woche nur 3-mal ins Training, weil mein Knie wehtut oder weil ich jetzt einfach keinen Bock habe. Dann kann ich das entscheiden. Und das ist einfach was, wo ich glaube, ich also die Freiheit in Geld zu bemessen, die abzugeben gegenüber diesem System, was da jetzt in Korea passiert, da würde ich nicht tauschen wollen, auch wenn ich mehr verdienen würde.
Ich glaube, das ist auch gesünder so. Du hast es vorhin schon mal selber gesagt, du wirst ja auch von Kongstar, wir sitzen hier gerade bei Kongstar gesponsert. Solche Sponsorings sind ja auch für Sportarten wie auch eben Sportarten in der Nische essentiell für viele Leute, damit auch Geld zu verdienen. Wie sehr nervt das auch manchmal zu sagen, hey, ich habe hier wieder ein Smartphone geschickt bekommen, kein Bock, muss ich jetzt testen?
Ja, das nervt gar nicht, ich bin in einer totalen Luxussituation. Also die wenigsten Sportler aus Sportarten, die so wenig bekannt sind wie ich, haben so ein Glück, so unterstützt zu werden. Und klar, da gehören natürlich auch Sachen dabei, wie das, was du jetzt sagst, dieses Smartphone-Unboxing. Da habe ich mich natürlich erstmal ein bisschen steif gefühlt.
Ich habe alles geguckt.
Du hast wirklich sehr gut recherchiert. Das ist halt was habe ich jetzt vorher nicht gemacht. Da fühlt man sich schon ein bisschen komisch dabei, wenn man das so aus der Packung holt und sagt, ui, es hat aber eine schöne Kamera, interessant. Aber auf der anderen Seite erstmal das Produkt, also zu sagen, Telekommunikation ist wichtig, ist auch für mich privat wichtig, eben weil ich auch die ganze Zeit remote arbeite, weil ich immer unterwegs bin und trotzdem irgendwie ja ehrenamtlich, zwar unentgeltlich, aber ich habe ja trotzdem viel zu tun. Da ist es wichtig, dass ich ein gutes Arbeitsgerät habe. Das ist halt zum großen Teil inzwischen das Smartphone.
Es gehört einfach zu unserem Leben dazu, mehr als alles andere.
Genau, und deswegen ist es auch jetzt was, wo ich sage, hey, ich kann mich auch irgendwie mit Kongstar, mit der Marke und mit den Produkten auch identifizieren, wo es eben um Mobilität und um Freiheit geht. Nicht so, wenn ich jetzt, ich meine, jetzt ehrlich, um meinen Sport zu finanzieren, vielleicht hätte ich auch Kompromisse gemacht mit Produkten, die zu denen ich irgendwie weniger Bezug habe oder wo ich sage, ich meine, ich hätte jetzt bestimmt keine Wodka-Werbung gemacht. Aber mal, um so ein Beispiel zu geben, ich möchte ja meinen Sport machen,
ja,
und ich weiß nicht, wie ich es finanzieren kann. Ich habe auch Momente gehabt in meiner Karriere, wo ich überlegt habe, aufzuhören, weil ich kein Geld oder nicht ausreichend Geld damit verdienen kann. Und das ist natürlich was einen sehr, sehr bedrückt, weil ich eigentlich dachte, ey, ich kann auch gut fechten, ich bin einer der Besten der Welt. Das kann auch nicht sein, dass das irgendwie in meiner Sportart nicht möglich ist, sich über Wasser zu halten. Und da sind solche Partnerschaften natürlich extrem wichtig. Und da bin ich glücklich, dass ich jetzt was habe, was eben auch zusammenpasst und wo ich nicht das Gefühl habe, mich irgendwie verbiegen zu müssen, nur um eben den Lebensunterhalt reinzubekommen. Mhm.
Wie sehr fehlt dir das eigentlich gerade, mobil zu sein, durch die Gegend zu reisen, privat und auch beruflich? Also ich merke das ja selber, so ein Ausflug wie heute, das tut schon gut, einfach mal ein paar Meter weiterzufahren.
Also noch nicht. Ich glaube, das wird kommen und das wird wahrscheinlich, wenn das jetzt noch lange anhält, für mich ganz komisch, weil ich so gewöhnt bin, in der Welt unterwegs zu sein. Und das irgendwie ein Teil davon ist, dass man halt von dem Sportlerleben, dass man an dem einen Wochenende irgendwie in Korea ist und an dem anderen in Mexiko. Und das, ja, es ist vielleicht oft nicht so glamourös, wie man sich das vorstellt, weil man eben dann doch viel in der Sporthalle ist, aber man kann eben abends rausgehen und irgendwie durch so einen Markt in Seoul und irgendwie so, keine Ahnung, das Essen ausprobieren und was weiß ich, noch ein bisschen was von dem Land sehen. Und das ist was jetzt natürlich gerade nicht stattfindet, aber weil es jetzt gerade die Hochphase der Saison war, war ich so angespannt, dass ich jetzt gerade noch so in dem Durchatmen bin, ja, ich habe mal Zeit zu Hause zu kochen und gehe hier irgendwie in Köln spazieren. Das mache ich sonst nie. Das ist jetzt für einen Moment ganz schön, aber ich denke, je länger das jetzt dauert, desto mehr wird mir es fehlen.
Hängst du gerade auch viel im Netz rum? Wie viele Leute Livestreams gucken, Insta-Stories?
Ja, aber gar nicht so viel mehr als sonst, eben weil gar keine Langeweile aufgekommen ist, weil ich selber so beschäftigt bin, eben noch mit dem Resttraining, aber auch damit jetzt eben mir neue Sachen auszudenken, mir neue Projekte zu suchen, dass ich jetzt gar nicht irgendwie wahnsinnig viel mehr als sonst so durch die sozialen Medien irgendwie so rum, weiß ich nicht, daddel, ja.
Also die Bildschirmzeit ist nicht gestiegen.
Die ist vielleicht ein bisschen gestiegen, weil ich auch mehr arbeite, aber jetzt nicht so sehr dieses Planlose. Also ich habe ja schon da auch weil ich möchte auch, wenn ich sonst an den Tagen irgendwie versuche, mit Athleten Deutschland am Ball zu bleiben, muss ich natürlich auf dem Laufenden sein. Was ist im Augenblick in der Sportwelt los? Was gibt's für Neuigkeiten? Und das mache ich im Augenblick jetzt natürlich nochmal verstärkt, einfach damit ich mir ein Bild machen kann. Wie geht's den anderen Sportlern? Kann man natürlich mit denen sprechen, aber auch die Regelungen in verschiedenen Bundesländern, das ist ja alles super unterschiedlich und kompliziert. Und da alleine dafür irgendwie so immer auf dem neuesten Stand zu sein, geht schon eine Menge Zeit drauf.
Das hört sich auch sehr nach disziplinierter Sportler an. Daraus könntest du uns vielleicht für alle, die zu Hause sind und auch nicht viel rausgehen, hast du irgendeinen Tipp bezüglich Motivation, was man machen kann? Gerade auch vielleicht, wie du dich motivierst.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich immer so kurzfristige Ziele zu setzen. Also ich habe jetzt jetzt natürlich die Olympischen Spiele in einem Jahr und 4 Monaten. So, das ist natürlich jetzt irgendwie kein Zeithorizont, in dem man jetzt zu Hause auf der Yogamatte irgendwie was anfangen kann. Das heißt, ich habe erstmal versucht, mir eine Routine aufzubauen. Also habe jetzt gleich wieder irgendwie montags, mittwochs, freitags Treppenläufe, Dienstag, Donnerstag Krafttraining und dienstags und donnerstags Yoga. Also habe schon mal so, cool. Hab schon mal mir einen Plan gemacht, an den ich mich halte. Und dann wiederum in den einzelnen Sachen halt so kleine Ziele, keine Ahnung, beim Yoga noch ein bisschen näher an die Zehen kommen, beim Gewichtheben mit den Umfängen habe ich jetzt erstmal geguckt, was sind eigentlich jetzt, wo ist mein Stand, wo bin ich jetzt gerade, weil wir jetzt natürlich sehr auf Spitze, also auf die Höchstleistung trainiert haben, aber wie ist das eigentlich im Umfang, wenn ich jetzt größere Wiederholungen mache, wie geht das? Okay, nächste Woche mache ich 5 Wiederholungen mehr. Mhm. Also sich das einmal zu strukturieren, aber dann eben auch so Etappenziele zu setzen für das, was man vorhat. Ja, ich mache das halt eben diese Woche jetzt jeden Tag 20 Sit-Ups. Einfach mal, um mal irgendwie einen Wert zu setzen und zu gucken, okay, das klappt nächste Woche ein bisschen mehr und nicht, wer weiß, wie das Ganze in 2 Monaten aussieht, aber jetzt eben für diese Woche sich was vornehmen und das dann auch wirklich durchziehen.
Das ist schon mal ein guter Tipp. Ich mache jeden Morgen 50 Hampelmänner.
Ja, da war ich ja nah dran.
Sieht sehr bescheuert aus. Auf was freust du dich, wenn die Pandemie vorbei ist, am meisten?
Ich freue mich jetzt vor allem erstmal meine Eltern wiederzusehen. Die habe ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Also Menschen wiederzutreffen, würde ich jetzt mal so allgemein sagen. Ne? Also dann wieder schon erstaunlich, wie viel Körperkontakt, wie viel Menschen man sieht und wie sehr das jetzt doch fehlt. Also das ist, glaube ich, das Erste, wo ich sagen würde, die wieder so in den Arm nehmen zu können, das wird ein Ding sein. Klar, und jetzt muss ich natürlich, aber es ist auch wirklich so, die Fechtsaison wieder zu starten und wirklich jetzt, also das, wofür wir jetzt so lange gearbeitet haben, sagen, komm, es geht wieder auf die Bahn und ich kann auch zeigen, was ich kann. Das ist natürlich auch irgendwie jetzt einfach wahnsinnig traurig. Also bei allem, wie soll ich sagen, ich sehe das, dass es Menschen gibt, denen es viel, viel schlechter geht und die jetzt wirklich in existenzielle Not kommen. Und da habe ich Glück, das ist bei mir nicht so. Aber ich bin trotzdem traurig, dass das jetzt, was wir so vorbereitet haben, das, was jetzt so vor der Tür stand, dass das jetzt erstmal nicht stattfindet, dass man da nicht zeigen kann, wofür man trainiert hat, dass man irgendwie wieder so von vorne anfängt. Und da freue ich mich schon, wenn es wieder losgeht.
Und welche Dienstleistung, die du jetzt nicht in Anspruch nehmen kannst, wäre so eine der ersten, die du gerne wieder hättest?
Ich muss jetzt sofort an Essen denken.
Aber also, Essen kannst du auch Takeaway-mäßig noch
essen
holen.
Essen kann ich Takeaway holen, aber es ist irgendwie doch was anderes, als ich so einen schönen Abend im Restaurant und was Geiles zu essen. Also wir haben einen super koreanisches Restaurant, das Bulgogi-Haus in Weidenpesch, wo wir auch mit dem Team regelmäßig hingehen und da irgendwie mit ein paar Leuten um diesen Tischgrill zu sitzen. Ich glaube, das wird, sobald die wieder aufmachen, eine der ersten Adressen sein, die ich ansteuern werde.
Das ist sehr schön. Wir haben jetzt sehr viel über Haltung und über Fairness gesprochen und zum Schluss von Versprochen werde ich jedem Gast immer die gleiche Frage stellen. Wem würdest du hier und jetzt deinen persönlichen Fairness Award verleihen?
Meinem persönlichen Fairness Award, da hätte ich mich jetzt drauf vorbereiten müssen. Ne?
Man kann das auch ganz spontan machen.
Ja, ich gebe den Fairness Award jetzt mal meinen Eltern. Weil die waren am Anfang irgendwie noch nicht so richtig sicher mit der Pandemie. Was gibt es eigentlich zu beachten? Die haben das, glaube ich, auch ein Stück weit unterschätzt. Aber ich finde, die haben eigentlich jetzt so super reagiert und haben wirklich auch sich an diese ganzen Regeln gehalten, haben versucht, andere zu schützen, viel verzichtet auch und machen irgendwie ihr Ding da zu zweit echt klasse. Und wo ich das schade finde, dass ich die nicht sehen kann, aber die machen das so cool. Ich finde, die haben da einen Award für verdient.
Dann virtuell einen herzlichen Glückwunsch dazu. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Max. Danke, dass du da warst. Ich hoffe, dir auch.
Gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch so ein bisschen beeindruckt, was du wirklich dir alles hier im Vorfeld angesehen hast.
Auf jeden Fall viel Erfolg noch beim Klavierspielen. Das werde ich überprüfen.
Oh nein.
Und das war jetzt die erste Folge hier vom Versprochen-Podcast, dem Kongstar-Podcast für den mobilen Lifestyle mit Säbelfechter Max Hartung. Ich bin Bianca Hauder, mit großer Sicherheit auch in Folge 2 mit dabei. Macht's gut und bleibt fair. Ciao.